D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wie kommt man legal an Cannabis? Wir sagen's euch. Cannabis gibt's nämlich bald auf Rezept. Der Bundestag hat heute entschieden, wenn man eine Krankheit hat, eine medizinische Indikation, bei der Cannabis hilft, die Schmerzen zu lindern und auch nur dann darf der Arzt ein Rezept ausstellen. Die Apotheke gibt euch dann das Cannabis und die Krankenkasse zahlt das Ganze. So soll das aussehen. März geht's los. Wir haben gleich jemanden, der 5 Gramm Cannabis am Tag benötigt, damit er keine Schmerzen mehr hat. Ob er sich jetzt heute freut oder nicht, da hören wir mal nach. Was bisher immer noch verboten bleibt, ist übrigens der Eigenanbau. Anke van der Weyer ist heute mit dabei, ist die Beef-Trägerin, hat ordentlich Beef heute mit dabei. Einen richtig schönen Feministenstreit.
Ja, Feministin.
Mit Augen auskratzen
mit
und sowas?
Feministin. Na, das Ganze läuft im Internet, da kann man sich ja nicht so die Augen auskratzen, aber wenn sie könnten, würden sie vielleicht.
Das hören wir uns heute an. Du hast schon eine ordentliche Krawatte und den Kaffee auf. Mein Name
ist... Ja, ich habe schon wieder richtig gute Laune.
Thilo Jahn, schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Ingrid Fischbach, die ist Staatssekretärin im Gesundheitsministerium, die hat heute im Bundestag Folgendes gesagt.
Wir wollen ihr Leid lindern und ihre Versorgung leichter machen.
Es geht um die Menschen, die Cannabis brauchen, um Schmerzen zu lindern. Chronische Schmerzen, multiple Sklerose, Depression oder schwere Appetitlosigkeit. In all den Fällen kann Cannabis helfen. Jetzt wird alles einfacher. Jetzt kann ein Arzt Cannabis verschreiben, auch auf Kosten der Krankenkasse. Das ist die News von heute. Was weiterhin nicht geht, ist der Eigenanbau. Diese Entscheidung des Bundestags hat Markus Weiglein positiv aufgenommen. Er hatte schon mal vor dem Bundesverwaltungsgericht geklagt. Er wollte nämlich Cannabis selbst anbauen, weil das seine Schmerzen lindert. Er hat sämtliche Frakturen nach einem Motorradunfall und da hilft ihm eben Cannabis. Ich habe heute mit ihm gesprochen und wollte wissen, wie zufrieden er mit dem neuen Gesetzentwurf ist.
Ja, natürlich bin ich mit dem mehr als zufrieden, was jetzt heute beschlossen wurde.
Aber? Da höre ich so ein bisschen Aber raus.
Aber für die Patienten, für diejenigen, die jetzt einen Antrag auf Eigenanbau laufen haben oder auch schon eine Genehmigung dafür haben, ist das natürlich ein Rückschritt, denn dadurch wird jetzt dann auch der Eigenanbau für Patienten unmöglich gemacht.
Wie kann man denn im Endeffekt da eine Lösung finden? Weil beim Eigenanbau kann es ja immer noch sein, dass die ein oder andere Person, dass sie das Cannabis nicht medizinisch nutzt.
Das ist richtig. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass es künftig Patienten geben wird, die sich eine etwas höhere Dosis vom Arzt verschreiben lassen und eben auch da einen gewissen Teil davon in Umlauf bringen, um sich damit ihr Hartz IV, was auch immer, aufzubessern.
Wie machst du das denn eigentlich bisher?
Naja, ich habe seit 2009 jetzt eine Genehmigung zum Erwerb oder zum Bezug von Cannabis aus der Apotheke, kann mir das aber wie viele andere oder wie die meisten anderen Patienten natürlich nicht leisten. Also würde ich jetzt meine aktuell genehmigte Menge von 4 Gramm am Tag komplett aus der Apotheke beziehen, kämen monatlich Kosten von aktuell 1.800 Euro auf mich zu.
Du kannst ja jetzt theoretisch zum Arzt gehen und dir auch, sagen wir mal, das, was du benötigst, verschreiben lassen und die Krankenkasse zahlt dann, oder?
Ja, natürlich werde ich das dann auch in Anspruch nehmen, sobald das Ganze umgesetzt ist tatsächlich. Aber das wird noch nicht morgen und auch noch nicht übermorgen geschehen. Und solange das eben der Fall ist, bin ich darauf angewiesen, mich auch, ich sag's wie es ist, auch auf dem Schwarzmarkt zu versorgen zur Hälfte des Apothekenpreises.
Unter wie vielen Sorten kann man denn da eigentlich wählen in der Apotheke beim Cannabis?
Meines Wissens nach sind aktuell 14, 15 Sorten in der Apotheke, unter denen man dann auch wählen kann.
Und die kommen eben größtenteils aus dem Ausland. Ich habe auch gelesen, das, was in holländischen Apotheken übrig bleibt, kommt dann in die deutschen.
Richtig. Der holländische Hersteller hat eigentlich lediglich den Auftrag, die eigenen holländischen Patienten, also die Patienten im Lande, die Versorgung sicherzustellen. Sind Überschüsse dann vorhanden, ist das, was dann auch in den Export geht.
Hat denn jede Apotheke gleich Cannabis auf Anfrage?
Nein, nein. Also bisher war es immer so, dass wenn ich jetzt eine gewisse Menge bestellen wollte, etwa 2 Tage vorher bei der Apotheke anrufen musste, ich momentan nicht nötig, ein Rezept vorzulegen. Dafür hatten wir augenblicklich oder momentan noch diese Ausnahmegenehmigung. Mhm. Was jetzt aber künftig auf Rezept vom Hausarzt geschehen soll.
Also wenn ich es mal zusammenfasse, Günther, dann siehst du den Gesetzentwurf heute doch positiv, aber du sagst, das alles kommt viel zu spät und dein Hauptanliegen wäre eigentlich das, wenn man eine medizinische Indikation hat, dass man Cannabis braucht, um Schmerzen oder Krankheiten zu verbessern, dass man das eigen anbauen darf.
Beides, richtig, richtig. Ich bin für beides. Die Lösung, die jetzt seitens der Regierung uns angeboten wird, hätte schon vor Jahren kommen sollen. Zusätzlich möchte ich nach wie vor, dass wenn der eine oder andere, es werden nicht viele Patienten sein, gehe ich mal davon aus, die meisten sind jetzt gar nicht gesundheitlich oder örtlich in der Lage dazu, sich das Cannabis zu Hause selbst hochzuziehen. Von daher denke ich mal, dass die Anzahl derer, die das nach wie vor möchten, gering bleiben wird. Aber die Option sollte zumindest vorhanden sein, weil ich selbst im Eigenanbau dann auch wieder entscheiden kann, welche Sorte für mich gerade die beste ist.
Das weißt du? Weißt du, welche Sorte für dich die beste ist?
Naja, ich probiere mich da durch. Also das ist tatsächlich so, dass das ist aber wie mit jedem anderen Medikament auch. Wenn ich jetzt in die Apotheke marschiere und etwa 3-4 Monate lang ein und dieselbe Sorte an Cannabis beziehe, lässt die Wirkung irgendwann nach. Wir haben den Gewöhnungseffekt, wie bei anderen Medikamenten auch. Man gewöhnt sich daran, man gewöhnt sich an die Dosis und die Wirkung lässt eben nach. Und um das jetzt zu vermeiden, um die Dosis jetzt nicht ständig erhöhen zu müssen, bietet sich bei Cannabis ganz einfach ein Sortenwechsel an. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei Verwandtschaft in Kalifornien drüben bin und drüben in eine Abgabestelle reinmarschiere, dann gucken mich ein paar hundert verschiedene Sorten von Cannabis an.
Im März soll es ein neues Gesetz geben. Menschen, die medizinisches Cannabis benötigen, weil sie eine Krankheit haben oder weil sie Schmerzen haben, sollen leichter an Cannabis kommen. Die Ärzte dürfen das verschreiben und die Krankenkassen, die sollen dann zahlen.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
In dieser Woche in Davos, das habt ihr mitbekommen, da findet gerade zu diesem Zeitpunkt das Weltwirtschaftsforum statt. Da treffen sich traditionell jedes Jahr international führende Wirtschaftsexperten, ein paar Politiker sind mit dabei, intellektuelle Journalisten, die sitzen da alle zusammen, um über aktuell globale Fragen zu diskutieren. Heute war Jamie Oliver, The Naked Chef, der Koch aus England dort und er hat geredet unter anderem über Zucchini. Hendrik Burs ist für die Radio Wissen in Davos dabei. Was ist so spannend an Zucchini?
An Zucchini ist so spannend, aus Sicht von Jamie Oliver, dass man die wirklich in jedem Alter essen kann, also auch wenn man ganz klein ist. Er ist ja der Ansicht, dass es wirklich ja eine Herzensangelegenheit ist, Essen spannend zu machen. Und das eben auch schon für Kinder. Da hat er gesagt, die müssen auch nicht unbedingt Fritten essen, sondern für Zucchini ist man eigentlich nie zu jung oder zu alt. Das war heute einer der Lacher in der Diskussion.
Er hat auch ein bisschen was über Donald Trump gesagt. Unter anderem hat er auch den Gemüsegarten im Weißen Haus, der von Obamas immer schön gepflegt wurde, angesprochen?
Ja, das war so eine nette Gesprächsrunde, moderiert von Arianna Huffington und da kam er so ein bisschen ins Philosophieren, hat gesagt, also wenn man Bescheid weiß, wie man Sachen anbaut, also wirklich im Garten zieht und wie man dann kocht, dann ist man ein besserer Mensch und solche Leute können die Welt ja gerade gut gebrauchen. Er sagt, Jamie Oliver, er möchte Donald Trump sehen, wie er kocht und was anbaut. Da können wir auch mal rein.
I want to see Donald Trump growing some stuff and cooking some stuff. Right?
Auf jeden Fall.
Gut, ne? Und mit dem Gemüsegarten, das war dann eben die Nachfrage, was er denn wohl glauben würde, was jetzt mit dem Gemüsegarten, den Michelle Obama in Washington hinterm Weißen Haus angelegt hat, was da wohl nach dem Machtwechsel in Washington draus wird. Und da sagte Jamie, den wird er wohl allein aus PR-Gründen behalten, denn wer diesen Garten platt macht, jetzt kommt ein geiles Zitat, der macht die Hoffnung platt.
Oh, da haben sie wahrscheinlich auch applaudiert. Ist auf jeden Fall haben was sie, fürs ja. Zitatebuch. Wem Ernährung wichtig ist, hat er gesagt, der achtet auch auf andere Dinge im Leben. Achten denn die Leute in Davos auch auf ihre Ernährung? Was gibt's zu essen?
Es gibt die tollsten Sachen wirklich zu essen. Also auf der Speisekarte sind so Sachen wie gegrilltes Rindsfilet mit geschmorten Shiitake-Pilzen oder Sichuan-Pfeffer. Oder es gibt auch Kaffir-Limettenfilet. Das wohlgemerkt gibt es nicht für uns Reporter. Bei uns wird ein bisschen einfacher das Brötchen geschmiert. Aber wenn, du hast es ja erwähnt, wirklich 3000 geladene Gäste hier sind, die Veranstaltung ist sehr, sehr teuer. Denn wer im Weltwirtschaftsforum mitmachen will, von den großen Partnern, der muss richtig viel Jahresgebühr bezahlen und dahinter der logistische Aufwand, der ist immens, damit dann die Gäste entsprechend verköstigt werden. Da werden Sachen extra auch von Zürich hierher gekarrt und dann frisch nochmal in mobilen Küchen veredelt.
Wenn Jamie Oliver dort vor Ort ist und wenn er so eine Art Impulsreferat hält, ist Ernährung denn so ein wahnsinnig großes Thema bei diesem Weltwirtschaftsforum?
Also wahnsinnig groß würde ich nicht sagen, aber es ist definitiv eines unter mehreren Seitenthemen. Es geht also hier tatsächlich nicht nur um die großen Sachen wie Brexit, sondern es geht auch eben um neue Technologien, es geht um den Klimawandel und es geht eben auch um Ernährung. Und deswegen hat er eben auch diese Impulse reingebracht. Prominente sind hier, wenn sie ja irgendwie aktiv sind und sich auch für eine Weiterentwicklung der Welt einsetzen, sind eben extra als Gäste auch dabei. Und er hat zum Beispiel ein bisschen erzählt über Gespräche mit der Lebensmittelindustrie, die nicht immer so toll ablaufen, aber manchmal findet er dann eben doch auch Partner, die bei seinem Programm, seinem Feldzug für gesunde Ernährung ihm helfen. Und er hat da gesagt, naja, in Großkonzernen gibt es auch ein paar clevere Leute und die braucht man eigentlich auch, wenn man bestimmte Sachen an den Mann bringen will. Da können wir auch nochmal reinhören, wenn es um Salat zum Beispiel geht.
If you wanted to make salad cool, it's not getting me and David Beckham to push it, although that would be fun. It's really getting McDonald's and Coke to make it cool.
Also um mal mit einem Simpsons-Zitat zu kommen, wenn man Freunde mit Salat finden will, dann muss man tatsächlich nicht nur David Beckham und Jamie Oliver nehmen, sondern auch mal McDonald's und Coca-Cola ins Boot holen.
Sehr schön. Hendrik Burs über den Auftritt von Jamie Oliver heute beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Hendrik, jetzt schnell zum Salatbuffet. Schönen Abend dir.
Dir auch. Ciao.
Tschüss.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Neues aus der Kategorie Was machen eigentlich? Ja, was machen eigentlich die hier? Gorillaz, die Comic-Supergroup um Damon Albarn, den Sänger von Blur. Anke, wir würden hier nicht drüber sprechen, wenn es da nicht irgendeine schöne News zu gibt, ne?
Überraschung, Überraschung, die gibt es. Gorillaz haben nämlich heute den ersten Song seit 5 Jahren rausgehauen.
Halleluja, Halleluja, Money, Halleluja, Money.
Ist der Cannabis schon legalisiert, wo sie es aufgenommen haben?
Ja, der Song dreht sich auf jeden Fall um die USA. Und wen wir da gerade gehört haben, das war auch nicht Damon Albarn, das war nämlich Benjamin Clementine. Und der Song, der heißt Halleluja Money, der erste Vorgeschmack auf die neue Platte, die soll dann später dieses Jahr kommen. Ja, und dieser Sänger Benjamin Clementine, der steht in dem Video zu diesem Song auch unter anderem vor dem Trump Tower. Ja, und mit dem Song, da sagen Gorillaz eben ihre Meinung zu Donald Trump, der morgen als neuer Präsident der USA vereidigt wird. Ja, und wie die ist, das denken wir uns jetzt einfach mal alle selber.
Gorillaz, die sind zurück mit ihrem ersten Song seit 5 Jahren. Sie werden politisch und kommentieren die Politik in den USA. Und du hast es schon angesprochen, morgen gibt es die Vereidigung. Und morgen ab 18 Uhr unserer Zeit sind wir eine Viertelstunde später am Start. Die Redaktionskonferenz gibt es morgen auch erstmals am Freitag.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Jetzt gibt's Beef. Ordentlich Streit um einen Artikel von der feministischen Zeitschrift Emma. Überschrift des Artikels Berliner Szene Doppelpunkt die Hetzfeministin. In dem Artikel geht die Emma mit sogenannten Netz- und Hashtag-Feministin schwer ins Gericht. Anke hat sich das Ganze angeschaut. Worum geht's in dem Artikel und wer sind denn bitteschön die Frauen, die die Emma als Netzfeministin bezeichnet?
Ja, die Emma, die beschreibt diese Frauen unter anderem als Personen, die in überkorrekter Sprache sprechen und die dann auch Verstöße gegen genau diese Art der Sprache, Zitat, erbarmungslos ahnten. Konkret werden als Beispiel unter anderem Anne Wieczorek genannt, die hat 2013 den Hashtag Aufschrei initiiert, und auch die Macherinnen der Initiative Ausnahmslos werden angesprochen. Die setzen sich gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus ein. Zu denen gehört Anne Wieczorek auch. Und außerdem wird auch noch mehrfach auf das feministische Missy Magazine Bezug genommen. Chantal Lewis, die ist Redakteurin bei der Emma, und die hat mir erzählt, warum der Artikel verfasst wurde.
Der Hauptgrund für den Artikel war, dass immer öfter in letzter Zeit an uns herangetragen wurde, dass die Diskussionskultur von einer enormen Feindseligkeit geprägt ist und dass es offensichtlich ein Klima der Einschüchterung gibt.
Ja, diese sogenannten Netzfeministinnen und die Emma, die haben natürlich auch inhaltliche Differenzen. Was die Emma aber mit dem Artikel vor allen Dingen kritisiert, ist eben der Tonfall dieser Frauen.
Also die Emma wettert da ordentlich los. Gibt es denn da irgendwie konkrete Situationen, um die es geht?
Unter anderem bezieht sich die Emma auf einen Vorfall im Zuge der Solidaritätsbewegung für Gina-Lisa Lohfink im letzten Sommer. Da hatte sich das Aktionsbündnis Hashtag Ausnahmslos von einigen Positionen von anderen Initiativen, die da auch mitgemacht haben, distanziert, und daraufhin haben sich dann einige von dieser kompletten Solidaritätsaktion zurückgezogen.
Anne Wieczorek oder das Missy Magazin, wie reagieren die angesprochenen Frauen auf die Kritik?
Hengame Yangobi Farah, die ist Redakteurin beim Missy Magazin, und die sieht das Problem woanders.
Es stimmt schon, dass es zum Teil vorkommt, dass Leute Kritiken sehr harsch formulieren und sehr ungeduldig mit anderen Leuten sind. Das hat aber in der Rhetorik, die Emma das zu kritisieren versucht, sehr viele Parallelen zu der Art, wie rechte Leute von so feministischer Zensur zum Beispiel sprechen. Also dass es vermeintliche Denkverbote gäbe oder man darf gar nichts mehr sagen.
Ja, unter anderem nennt die Emma diese Denkverbote, Zitat, bedrückend und schreibt, dass die Political Correctness groteske Züge angenommen habe. Wir halten also fest, die Emma kritisiert die Sprache der Netzfeministin, und jetzt wird wiederum die Sprache von der Kritik kritisiert.
Also jetzt waren wir gerade inside, ne? Jetzt haben wir beide Seiten mal so ein bisschen gehört auch. Wie fallen denn sonst die Reaktionen außerhalb auch auf?
Die sind ziemlich geteilt. Also es gibt viele, die im Netz Sachen schreiben wie endlich sagt es mal jemand und sich bei der Emma für die klaren Worte bedanken. Andere kritisieren, dass die Emma mit dem teilweise sehr suffisanten Tonfall eigentlich genau das tut, was sie eben an der anderen Seite, an den Netzfeministinnen, kritisiert. Ja, und dann gibt es noch die, die den Respekt auf beiden Seiten vermissen.
Ist es denn so wahnsinnig emotionalisiert, dass beide Seiten nicht mehr miteinander diskutieren können?
Chantal Lewis von der Emma sagt, die können miteinander diskutieren.
Es gibt nicht den einen Feminismus, das ist ganz klar. Und wenn wir unterschiedliche Haltungen haben, müssen wir uns inhaltlich darüber auseinandersetzen.
Ja, sie hat aber dann später auch nochmal eingegrenzt und gesagt, das Ganze, das funktioniert natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt. Und ähnlich sieht das auch Hengame Yagobi Farah vom Missy Magazine.
Diese Kritikpunkte, die Leute an der Emma haben, die gibt es ja nicht erst seit vorgestern. Die gibt es schon seit Jahren und die wird total ignoriert. Also die Emma stellt sich da auch sehr kritikresistent, und ich hätte nicht das Gefühl, dass eine Diskussion funktionieren würde.
Ja, also Diskussion ja, aber irgendwie dann auch nur so ein bisschen, ne? Das Ganze ist irgendwie eine ziemlich verhärtete Front von beiden Seiten. Deswegen stellen jetzt im Netz einige Menschen auch die mehr oder weniger verzweifelte Frage, warum es nicht möglich ist, dass man gemeinsam mit und für die anderen Schwestern kämpft.
Die feministische Zeitschrift Emma hat sich in einem Artikel gegen die sogenannten Netzfeministinnen gerichtet, hat sich aufgeregt, zum Beispiel übers Missy Magazin oder Anne Wieczorek und Co. Vor allem wird in diesem Text der Tonfall dieser Frauen kritisiert. Die Infos dazu hatte Anke van der Weyer. Lieben Dank.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das Wort Scheibenkleister, das würde ich sagen, ist so ein mittelharter Fluch, ja. Und das Wort Scheibenkleister gibt es nicht ohne Grund. Nee, zum einen müssen wir hin und wieder mal Druck ablassen. Klar, wir wollen. Und wir müssen aber auch rücksichtsvoll sein und uns so verhalten. Also fängt Scheibenkleister mit Schei an und biegt dann nach dem scharfen S in Richtung Bin Kleister ab. Und wenn es dann doch nochmal heftiger wird, dann scheint es auch nicht so schlimm zu sein, behaupten zumindest ein Team aus Psychologen und Wirtschaftswissenschaftlern. Heftiges Fluchen als Nachweis feinster Charaktereigenschaften. Die Radiowissen-Reporter Stefan Beuting dröselt es bitte mal für uns, diesen ganzen räudigen Mist, auseinander.
Boah, ehrlich gesagt, das ist jetzt nicht so leicht. Ich probiere es mal. Kacke, Pisse, Pimmel, Arschloch, Wichser, verdammter Hurensohn. Ja, so völlig aus dem Kontext heraus ist natürlich schwer, aber ich muss es tun.
Meine Schimpfwörter sind noch im kultivierten Bereich. Ich schätze auch übrigens Holzkopf.
Ja, Holzkopf. Viel mehr war heute nicht. Ich brauchte Schimpfworte und Flüche und keiner gibt mir welche.
Blöder Hund oder was, aber das war's aber auch, ja.
Selim, Taxifahrer aus Köln. Unsere naive Idee, Köln ist eine Stadt mit viel Verkehr. Viel Verkehr führt zu Stau, Stau zu Frust und der ist die Quelle für Schimpfworte und Flüche. Also wenn du Flüche willst, geh zu dem, der diesem Verkehr dauerhaft ausgesetzt ist. Zum Kölner Taxifahrer.
Also wenn du richtiger so Schimpfer oder so Psychopathen suchst, dann musst du Wochenende nachts kommen, fahren. Und dann merkst du, dann dreht der ganze Magen hin und her und du bist dann froh, wenn du an einem Ziel heil ankommst. Ja.
Okay, erste Lektion. Der Kraftausdruck, ein scheues Reh. Kaum knackt ein Hölzchen, ist er weg. Das Mikro stört massiv. Selim legt eben Wert darauf, dass er zu den kultivierten Taxipiloten gehört. Dabei geht es aber doch eigentlich um die helle Seite der Flucherei. Die These, dass sich hinter diesem ganzen Drecksvokabular jede Menge Glaubwürdigkeit verbirgt. Nächster Versuch am Taxistand. Selim erklärt zwei Kollegen, worum es geht. Dann kommen noch zwei Männer und eine Frau. Alle drei gerade in der Mittagspause.
Ich habe gerade die Taxifahrer hier getroffen. Das sind alles total kultivierte Typen. Eigentlich bin ich auf der Suche nach Leuten, die ordentlich schimpfen können. Ich dachte, wir gehen ins Taxi. Du bist jemand?
Nein, ich kann nicht schimpfen.
Falls du jemand bist, der schon mal in seinem Leben dezent geschimpft hat. Ne? Leute, die schimpfen, schneiden in Lügentests ganz gut ab. Die sind glaubwürdig. Kein Scherz.
Ja, ist das so?
Ja.
Im Fachblatt Social Psychology and Personality steht das. 276 Freiwillige sollten ihre Lieblingsflüche auswählen. Anschließend gab es einen Lügentest. Wer ordentlich vom Leder zieht, der war am Ende ehrlicher. Jetzt habe ich vermutlich ehrliche Menschen getroffen, aber die wollten einfach nicht vom Leder ziehen. Hätte ich den Anthropologen Matthias Burchert mal vorher gesprochen, der hat's geahnt.
Und zwar nicht, weil die Leute verschämt sind, sondern weil das irgendwo aus tiefen Schichten der Seelen formuliert wird, die dem Wachbewusstsein vielleicht gar nicht so zur Verfügung stehen. Ist jetzt meine Hypothese, stimmt das?
Absolut. Ihr kriegt's nicht über die Lippen, ne?
Nein. Ich verbiete das anderen, dann kann ich das doch jetzt nicht selbst sagen.
Klar, das Mikro verstärkt noch einmal das Gefühl, sozial kontrolliert zu sein. Und das unfeine Vokabular kommt nur, wenn die Umstände stimmen. Matthias Burchert.
Der Fluch ist eigentlich die Antwort auf eine Ohnmachtssituation, wo uns irgendwie die Situation entgleitet oder jemand uns Unrecht tut. Und das ist für uns sehr unangenehm und es ist eine kleine Gelegenheit der Bewältigung dessen, was eigentlich schwer zu bewältigen ist. Entweder indem wir dem anderen ja das Unheil anwünschen, jemanden verfluchen, oder doch zumindest mit einem Bruch der Konventionen ja, unserer Bestürzung, unserer Wut Ausdruck verleihen, um die Situation irgendwie dann durch aufzuwiegen.
So ist das. Kein Fluch ohne Situation. Aber dann kommt sie tatsächlich noch, die Situation für den Fluch.
Und jetzt schält es bei mir, der Mann vom Hermes ist da.
Ja.
Kann ich kurz hin?
Ja, klar.
Eine Sekunde, ich leg den Hörer daneben, ja?
Ja. Für mich ist das jetzt sehr verlockend, hier zu fluchen. Mitten im Interview. Schöne Scheiße.
Mist, wo ist er jetzt?
Ich kann ja damit nahelegen, dass ich einer von den Glaubwürdigen bin. Kurz nochmal rückversichern beim Anthropologen. Okay, aber Scheiße kann angemessen sein.
Absolut.
Was ihr mir hier geliefert habt, das war ehrlich gesagt große Scheiße.
Ja, kann ich verstehen.
What the fuck? D-Radio-Wissen-Reporter Stefan Beuting über Forscher, die Schimpfwörter und Flüche analysiert haben. Das Ergebnis, das schlechte Benehmen spricht für eine größere Glaubwürdigkeit. Pupskopf.
D-Radio-Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir gehen aus Österreich wieder zurück nach Deutschland, nach Berlin. Da wissen wir, da wohnen ja nicht nur Berliner, sondern auch ziemlich viele Schwaben. Und dem Klischee zumindest nach ist es so. Kann man vielleicht auch überprüfen, wenn man das ein oder andere Klingelschild mit Le dann hinten überprüft. Prenzlauer Berg, da gibt es sehr viele. Deswegen erlauben sich zum Beispiel die Berliner Verkehrsbetriebe, die BVG, auch so Scherze wie auf die Busse lustig Sachen drauf zu schreiben. Liebe Schwaben, wir bringen euch gerne zum Flughafen, steht da zum Beispiel drauf. Und Anke, jetzt schießen die Schwaben zurück. Wie das?
Ja, mit ziemlich viel Humor, ne? Also Biberach, das ist eine Kleinstadt in Oberschwaben, kennt man auch aus so einem Song, Meckebeure, Durlesbach. Und dann kommen da irgendwann noch Biberach auf der Schwäbische Eisenbahn.
Auf der Schwäbische Eisenbahn, schon Klassiker.
Genau. Und der Schauspieler Bert Gnahn, der will als Rainer Holzrück jetzt die Schwaben aus Berlin wieder zurück ins Ländle holen. Ja? Mhm. Im kleinen B Biberach, da gibt es nämlich im Gegensatz zum großen B Berlin jede Menge Jobs und Wertschätzung für die Schwaben. Ja? Und damit die wieder zurückgereisten Schwaben sich so richtig, richtig heimisch fühlen, da legt dieser Mann sich richtig ins Zeug.
Ich muss natürlich dann nicht nur in Berlin tätig machen, sondern ich muss natürlich auch gucken, dass die Schwaben, wenn sie schon bereit wären, von Berlin, vom großen Bärle zum kleinen Biberle zu kommen, dass da auch ein bisschen das Geschmäckle der Großstadt weht. Ja. Und die haben das beim Wort genommen. Ja. Die haben geguckt, dass bei uns im Hauptbahnhof genauso pisselig stinkt wie da oben.
Kannst du noch mal ganz kurz so übersetzen?
Ja, also er muss natürlich nicht nur die Schwaben davon überzeugen, dass die dann wieder nach Berlin gehen. Ja, er muss nicht nur in Berlin tätig werden, sondern er muss auch vor Ort tätig werden, dass die Schwaben sich dann zurück im Ländle wieder heimisch
Was
fühlen.
Was macht er da?
Da macht er unter anderem den Bahnhof wieder richtig schön dreckig und verteilt da Müll, ja, weil der Schwabe ist es ja nicht mehr gewöhnt, dass alles noch sehr, sehr sauber ist. Er will auch den echten Original-Berliner Pissegeruch imitieren, ja, und zur Not wird dann sogar auch schon mal eine Hundescheiße reimportiert. Da sind wir fast schon wieder beim Thema Fluchen. Das Ganze, das kommt im Netz super an, das wird total oft geklickt und der Bürgermeister von Biberach, also der echte Bürgermeister von Biberach, der hat zu der Aktion gesagt, das ist das beste Stadtmarketing, was wir je haben.
Der Schauspieler Bernd Gnahn will als Rainer Holzrück die Schwaben aus Berlin wieder zurück ins Ländle holen. Mal gucken, ob es klappt dort.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
10.000 Menschen, so viele besuchen im Schnitt das Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin. Es sind 2.711 Betonstelen auf rund 19.000 Quadratmeter dort. Da springen, da skaten, da joggen die Menschen durch, machen Bilder von sich, machen Selfies und stellen die dann ins Netz. Diese Bilder hat der jüdische Satiriker Shahak Shapira jetzt genommen. Er hat sie bei Twitter, bei Facebook und bei Instagram rausgeholt und mit Archivbildern aus Konzentrationslagern montiert. Da sehen wir dann zum Beispiel eine Dame, die Yoga macht oder Jungs, die über Stelen springen in Berlin. Klickt man dann auf das Bild drauf, dann sieht man immer noch die Yoga-Frau und diese springenden Jungs. Nur im Hintergrund, da liegen dann Leichen aus einem KZ. Das Projekt nennt sich Holocaust. Steht auf holocaust.de. Ich habe heute mit Shahak Shapira gesprochen und wollte von ihm wissen, ob es eigentlich Zufall ist, dass seine Kunstaktion auf die Kritik von Björn Höcke, AfD Thüringen, zu diesem Mahnmal jetzt fällt.
Ja, das tut es. Allerdings ist es nicht so ein großer Zufall, dass Björn Höcke etwas Dummes sagt. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit ja eigentlich relativ hoch.
Okay, das heißt aber für deine Kunstinstallation, das hast du schon vorher geplant gehabt und mit dem wolltest du sowieso vorher schon mal rausgehen.
Ja, dass Bernd da irgendwas Blödes sagt, ist Cherry on top.
Mhm. Genau, du hast ja wahrscheinlich die Rede gehört und als er dann ein Denkmal der Schande im Herzen seiner Hauptstadt gesagt hat, da hast du gedacht, perfekt, deswegen sagst du zu Bernd, den du Bernd nennst, der eigentlich Björn Höcke heißt, schau dir das mal an, was ich gemacht habe.
Na, eigentlich heißt er Bernd von dem, was ich, da ist doch Bernd, oder nicht?
wie man will.
Ja, aber das habe ich mir gedacht, ja.
Wie kamst du auf die Idee? Das Holocaust und was willst du uns mit diesem Projekt eigentlich sagen?
Was gut ist und was ich damit eigentlich erreichen wollte an erster Stelle ist, dass man überhaupt diese Diskussion führt. Das tut man anscheinend. Also einfach, dass die Leute sich damit auseinandersetzen, weil viele Leute, die darunter kommentieren unter dem Projekt, sagen, dass sie selbst mal ein Foto gemacht haben und das jetzt ganz anders sehen und das wahrscheinlich nicht wieder machen würden. Das finde ich wichtig, dass sie sich Gedanken machen. Weil wenn sie sich trotzdem dann dazu entscheiden, da irgendwas in Selfie zu machen, egal welcher Art, dann dann ist es immer noch besser, als wenn das so unüberlegt geschieht.
Das stört dich aber, dass Leute das da machen?
Nein, das stört mich nicht. Ich finde manche Dinge, die da Leute machen, so ein bisschen krass. Also ich präsentiere ja auch bei dem Projekt keine normale Selfies. Ne? Das sind Menschen, die da pinke Bälle jonglieren oder Handstand machen oder so. Das sind ja keine normale Beispiele.
Und du montierst es eben dann mit den Bildern aus den Konzentrationslagern. Jetzt hat der Architekt aber auch gesagt, Peter Eisemann, an diesem Ort werden Menschen zwangsläufig mal picknicken. Sie werden irgendwie anfangen, Fange zu spielen. Hast du eine persönliche Grenze, was man an diesem Mahnmal machen darf und was nicht?
Es spielt nicht nur meine persönliche Grenze eine Rolle. Also viele Leute kommen mit diesem Zitat von dem Architekten. Allerdings darfst du da viele Dinge nicht. Das ist verboten, zum Beispiel da mit dem Fahrrad zu fahren oder zu springen. Mhm. Also von daher hat auch selbst der Architekt anscheinend andere Vorstellungen von dem, was erlaubt ist da und was nicht. Ich persönlich finde, das kann so jeder für sich entscheiden, was er dafür angemessen hält und was nicht.
Und wo ist bei dir die Grenze? Wo sagst du selbst, nee, da ist wirklich was überschritten?
Naja, also ich meine, wenn du ein Foto auf Instagram hochlädst, wo du da rumspringst und dazu schreibst, Jumping on Dead Jews at Holocaust Memorial, ist nicht so lustig. Ne? Also es ist, ich meine, du kannst es schon machen, aber da brauchst du dich nicht zu wundern, wenn Leute wie ich da kommen und daraus irgendwie was Neues machen. Mhm. Wenn du da pinke Bälle jonglierst, weil das irgendwie dein Ding ist und du das lustig findest, ja, ich weiß nicht. Wenn man sich vor Augen hält, was dieses Mahnmal symbolisiert, vielleicht nicht die passendste Kulisse für sowas. Oder ist es, ich meine, wenn du dann ein Profilfoto für Tinder machst, für dein nächstes Bumsdate, das mit einem Foto am Holocaust-Mahnmal zu akquirieren, ja, schwierig, ne?
Mhm. Absolut, gebe ich dir recht. Es ist auch wahnsinnig schockierend, so wie du es montiert hast.
Ja, das ist anscheinend muss es so passieren, weil das machen so viele Leute. Aber das Ding ist, es ist so schockierend. Ich meine, das ist schockierend, weil die Menschen solche krasse Posen da machen. Der Schockfaktor entsteht aus den Posen, die die Leute dafür angemessen halten.
Welche Reaktion hast du denn eigentlich jetzt schon auf die Installation?
Ich habe zu einem sehr großen Teil sehr gute Reaktionen bekommen. Ich habe heute tatsächlich habe ich ein Foto runtergenommen, weil einer der Menschen, die ich da dargestellt habe, sich via E-Mail gemeldet hat. Ich gebe ja die Möglichkeit auf der Seite. Und hat gesagt, dass er auch die Message verstanden hat und wollte, dass ich das Foto runternehme. Habe ich auch sofort gemacht. Mhm. Ich habe Zuspruch bekommen von Menschen, die in Yad Vashem arbeiten, die auch am Mahnmal schon mal gearbeitet haben und das sehr gut fanden, die von Holocaust-Forschern und auch von mehreren Lehrern, die mich gefragt haben, ob sie das Projekt in den Schulunterricht mit aufnehmen können, was ich sehr interessant fand. Es gibt mittlerweile Leute, richtig böse Menschen, die mich dann anschreiben und mir Fotos von ihren Freunden und Bekannten schicken am Holocaust-Mahnmal, damit ich die auf Holocaust-Bilder montiere.
Okay.
Finde ich sehr gemein und sehr lustig. Ich finde, das Ding, was das Denkmal sehr gut tut, ist, es zeigt, wie die junge Generation mit diesem Thema umgeht. Was ein Mahnmal tun sollte und was nicht, weiß nicht, ist immer so eine Ansichtssache.
Sagt der Satiriker Shahak Shapira, hat die Aktion Holocaust gestartet. Er will eine Diskussion darüber, wie man sich an Mahnmalen verhält. Und Shahak Shapira sprach von Björn Höcke als Bernd. Dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen. Und das hat damit zu tun, dass die Heute-Show zu Björn auch manchmal Bernd sagt. Es gab sogar eine Zeitung, die Höcke dann eben in einem Artikel Bernd genannt hat.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Anke, jetzt so ein richtig schönes Stück Speck in der Pfanne, oder? Das wär doch toll. Isst du sowas?
Ja, kann man auch geil sich Bananenpfannkuchen machen und dann Speck braten und dann Speck crossbraten auf Bananenpfannkuchen oben drauf und dann noch Ahornsirup und dann hat man danach auch genug gegessen für den Rest des Tages und Cholesterin.
Eine richtig harte Abfahrt. Wir können jetzt nicht daraus schließen, ob jetzt irgendwie Ötzi dann einen Bananenpfannkuchen gemacht hat mit Ahornsirup, aber wir können wenigstens sagen, dass er Speck gegessen hat. Katrin Sielker mit den Nachrichten dazu.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Das Rätsel um Ötzis letztes Abendmahl scheint gelöst. Der Gletschermann soll kurz vor seinem Tod vor rund 5300 Jahren ein Stück Speck gegessen haben. Darauf weisen neue Magenanalysen hin. Der behandelnde Mumienspezialist Albert Zink meint, es handelt sich wahrscheinlich um eine Art Südtiroler Speck. Denn die Gletschermumie war in den Ötztaler Alpen auf der italienischen Seite gefunden worden. Dass Ötzi als letztes Steinbockfleisch gegessen hatte, ist schon länger bekannt. Dass es vorher wie Speck getrocknet gewesen war, schlussfolgern die Forscher. Sie sagen, die restlichen Fasern könnten zwar auch von rohem, frischem Fleisch übrig geblieben sein, aber der Bogen, der bei Ötzi gefunden wurde, sei gar nicht einsatzfähig für die Jagd gewesen und ein rohes Stück Fleisch wäre zu schnell verdorben. Deshalb müsse es Südtiroler Speck gewesen sein. Sprachunterricht und andere Integrationskurse für Flüchtlinge lohnen sich für den Staat. Laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung spart sich der Staat Milliarden, wenn Flüchtlinge eine frühe Förderung erhalten. 2015 wurden zum Beispiel 3,3 Milliarden Euro ausgegeben, um fast 900.000 Menschen aus- und fortzubilden. Den Berechnungen nach werden dadurch aber in den nächsten Jahren 11 Milliarden eingespart, also mehr als dreimal so viel. Denn Sprach- und Integrationskurse führen zu einem besseren Deutsch und damit zu einem schnelleren Job und einfacherem Ankommen in der Gesellschaft. In einer anderen Studie, und zwar des Instituts der deutschen Wirtschaft, heißt es allerdings, die Integration von Flüchtlingen am Arbeitsmarkt wird behindert. Die Wirtschaftswissenschaftler sagen, dass der Königsteiner Schlüssel schuld ist. Wegen der festgelegten Verteilung könnten die Menschen nicht dahin ziehen, wo es offene Arbeitsplätze gäbe. Steht die erste Kirche Nordeuropas in Schweden? Schwedische und deutsche Archäologen haben in Birka nahe Stockholm eine auffällige Struktur unter der Erde entdeckt. Sollte sich der Kirchenfund bestätigen, muss laut den Forschern die Geschichte von Heidentum zu frühem Christentum in Nordeuropa überdacht werden. Die Archäologen hatten die mutmaßliche Kirche mit einem Radargerät ausgemacht. Es handelt sich um eine 40 Meter lange schiffsförmige Halle. In der Nähe liegen auch alte Gräber und ein früherer Hafen. Deshalb sind die Forscher überzeugt, es muss der Regierungssitz des Wikingerpräfekten Heriga sein. Schriftliche Quellen sagen, dass Heriga um 830 nach Christus einer der ersten war, die im Norden getauft wurden, und zwar von einem Hamburger Missionar, dessen Nachfolger aufschrieb, dass Heriga dort auch eine Kapelle baute und sich fromm im Dienste Gottes bewährte. Jetzt wollen die Archäologen das vermeintliche Heiligtum ausgraben.
Die Radio Wissen.
Ihr habt es gestern in den Nachrichten vielleicht mitbekommen. In der nordmalischen Stadt Gnau gab es gestern den Selbstmordanschlag, bei dem mehr als 77 Menschen mittlerweile ums Leben kamen. Mehr als 100 wurden verletzt. Zu dem schweren Anschlag, da bekannte sich eine mit der Al-Qaida verbündete Islamistengruppe. Und der Bundestag, der berät morgen am Freitag über die weitere Entsendung von Kampf- und Transporthubschraubern sowie Soldaten nach Mali. Momentan sieht es so aus, dass bei diesem UN-Einsatz, den es dort gibt, 600 Bundeswehrsoldaten beteiligt sind. Über den Anschlag und die Situation in Mali habe ich kurz vor der Sendung mit unserem Korrespondenten aus Nordafrika, Jens Borchers, gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, welchen Hintergrund dieser Anschlag von gestern eigentlich hatte.
Es gibt einen Friedensvertrag, der zwischen den Rebellen, die 2012 für erheblichen Wirbel in Mali gesorgt haben, und der malischen Regierung geschlossen worden ist. Das war 2015. Der sieht unter anderem vor, dass ehemalige Rebellen quasi wieder in den Schoß von Vaterstaat Mali zurückkehren sollen, mit den regierungsfreundlichen Truppen zusammenarbeiten. Und in diesem Zusammenhang hat man vorgesehen, die sollen gemischte Sicherheitspatrouillen vor allen Dingen im Norden Malis unternehmen. Und genau eine solche Agglomeration, genau einen solchen Zusammenschluss von Ex-Rebellen und regierungsfreundlichen Truppen, den haben sich die Terroristen ausgesucht, um dort diesen Anschlag zu verüben. 77 Tote bisher, eine Vielzahl von Verletzten. Das war ein hochgradig politisch motivierter Anschlag, den man da in der Stadt Gao erlebt hat.
Du hast gesprochen von einer politisch motivierten Tat von dieser Splittergruppe von Al-Qaida. Ist es eine neue Offensive der Islamisten?
Das würde ich nicht sagen. Dafür gibt es einfach zu viele Anschläge in Mali, übrigens auch in den Nachbarstaaten. Das ist einfach die Strategie, die Al-Qaida und andere Terrormilizen innerhalb verschiedener Sahelstaaten. Das ist in Niger so, das ist in Burkina Faso so. Das hat man in Mali sehr, sehr häufig erlebt. Das ist eine zusammenhängende Strategie. Die haben einfach ein Interesse daran, maximale Unsicherheit zu schaffen, weil sie dann in Ruhe ihren Geschäften und ihren Terroranschlägen nachgehen können.
Was bedeutet das denn eigentlich für die ausländischen Truppen bzw. auch die deutschen Truppen, die im Land in Mali sind jetzt?
Es ist eine enorme Schwierigkeit, was ihren Ruf innerhalb Malis anbetrifft. Denn innerhalb von Mali gibt es eine Friedenstruppe der Vereinten Nationen, die ist über 13.000 Männer und Frauen stark und sie hat den Auftrag, den Friedensprozess zu begleiten und für Sicherheit im Land zu sorgen. In Gao ist der Anschlagsort nicht weit entfernt von dem Camp, in dem die MINUSMA-Soldaten, übrigens auch die Bundeswehr-Soldaten, untergebracht sind, dem Camp, in dem die Antiterroroperation der Franzosen untergebracht ist, die sogenannte Operation Barkhane, und auch nicht weit entfernt von einer Kaserne der malischen Armee. In Gao fragen die Menschen natürlich nach diesem verheerenden Anschlag, warum sind eigentlich all diese Leute hier? Warum arbeiten sie mit modernen elektronischen Aufklärungsmitteln, wenn sie nicht mal in der Lage sind, einen mit Sprengstoff beladenen Lastwagen, Pickup-Transporter, rechtzeitig zu entdecken, der dann einen solchen Anschlag verübt?
Gibt es darauf denn eine Antwort, warum diese internationalen Truppen eben mit Beteiligung der Bundeswehr, die für die Sicherheit da sind, die für die Aufklärung da sind, da so versagen?
Ganz bestimmt keine einfache Antwort. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Geschäft. Elektronische Hilfsmittel sind das eine. Wie nah die Leute, unter anderem eben die Bundeswehrsoldaten, die sich da um Aufklärung, um Informationen, im Prinzip um so etwas wie Mali-interne Spionage bemühen, wie nah die wirklich an die Nachrichtenkanäle innerhalb der Bevölkerung rankommen, das ist eine ganz, ganz große Unbekannte. Und es könnte unter anderem daran liegen, dass sie Schwierigkeiten haben, rechtzeitig solche Anschlagspläne aufzudecken und eventuell zu verhindern.
Wie ordnest du das dann ein, wenn der Bundestag morgen am Freitag über die weitere Entsendung von Kampf- und Transporthubschraubern und eben von Soldaten nach Mali entscheidet?
Das ist eine logistische Notwendigkeit, der danach gekommen wird, weil die Niederländer sich aus einem ganz bestimmten Teil dieser Friedenstruppenoperation zurückgezogen haben und da musste jemand einspringen. Die Deutschen haben sich dazu bereit erklärt. Da geht es primär um Sicherungsaufgaben und um den Transport von Kranken oder Verletzten, wenn denn die Friedenstruppe selber von Anschlägen getroffen wird. Insofern gehört das nicht so ganz direkt in diesen Zusammenhang hinein. Aber natürlich ist es ein politisches Signal, dass Deutschland sich weiter im Rahmen dieser Friedenstruppe engagieren will. Aber sie bekommt auch zunehmend Fragen gestellt, was ist eigentlich mit der Effizienz, mit der Wirksamkeit der Arbeit dieser Friedenstruppe in Mali?
Im Norden von Mali hat sich diese Woche Mittwoch ein Attentäter in einem Auto voller Sprengstoff in die Luft gesprengt. 77 Menschen kamen ums Leben, 100 wurden verletzt. Zu diesem Anschlag bekannte sich eine Al-Qaida-verbündete Islamistengruppe. Informationen waren das von unserem Korrespondenten Jens Borchers.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Der, die, das Nutella weiß kein Mensch. Was wir aber wissen, das leckere Zeug macht dick und ist ungesund. In den letzten Tagen, da gab es Meldungen, dass eine italienische Supermarktkette Nutella aus ihren Regalen nehmen will, weil da krebserregende Inhaltsstoffe drin sein sollen und vor allem Palmöl. Wir haben das mal geprüft. Die Supermarktkette hat uns gesagt, das stimmt nicht. Nutella wird da weiter verkauft. Das Ganze ist also eine Fake News. Aber tatsächlich gibt es dort ein Problem mit dem Inhaltsstoff Palmöl. Die Eigenmarke dieser Supermarktkette, da möchte man gerne Palmöl nicht mehr verwenden, raushalten. Katrin Ohlendorf aus dem D-Radio Wissen-Team hat sich das Ganze ein bisschen genauer angeschaut. Mal abgesehen davon, dass es schlecht für Urwälder ist, wenn sie abgeholzt werden. Wie schlimm ist Palmöl wirklich?
Also das ist ein bisschen kompliziert, ganz einfach ausgedrückt. In Palmöl ist oft Glycidol gebunden, das freigesetzt wird, wenn wir das Palmöl dann verdauen. Und dieses Glycidol, das gilt als krebserregend, genauer gesagt als genotoxisch und karzinogen. Das heißt, es hat also erbgutverändernde und krebserzeugende Eigenschaften. Das haben Tierversuche gezeigt.
Glycidol, ist es etwas, das nur beim Palmöl drin ist, dieser krebserregende Stoff?
Nein, also dieses gebundene Glycidol, das kommt in allen möglichen raffinierten Pflanzenfetten vor, also auch Nussölen zum Beispiel. In Palmöl, da findet es sich aber besonders viel und Palmöl ist einfach total weit verbreitet in der Nahrungsmittelproduktion und deshalb ist da so ein bisschen Fokus drauf.
Wie kommt es da rein?
Das hat mit der Herstellung zu tun. Also diese Fette werden stark erhitzt, damit sie Farbe, Geruch, Eigengeschmack verlieren. Und bei über 200 Grad, da kann dieses gebundene Glycidol eben entstehen. Und vielleicht erinnerst du dich noch an Acrylamid? Das war ja auch mal so eine Diskussion. Und da ist das auch so.
Wenn jetzt aber klar ist, dass in dem Palmöl dieses Problem eben besteht, dann könnten die Hersteller ja eigentlich sagen, komm, verzichten wir drauf, oder?
Ja, das machen auch manche, wenige. Wie eben diese Supermarktkette, die du erwähnt hast in Italien. Aber Palmöl ist halt auch so weit verbreitet, weil es so billig ist. Und irgendwie müssen die ja meinen Nuss-Nougat-Aufstrich auch so schön cremig hinbekommen. Also Ferrero zum Beispiel geht dann einen anderen Weg. Die gehen in die Offensive und werben in Italien damit. Die sagen, unser Palmöl, das ist gut. Wir verwenden ein teures Verfahren, wir erhitzen nicht so stark, sodass eben diese Stoffe nicht oder kaum entstehen.
Aber ob und in welcher Konzentration dieses gebundene Glycidol in dem Lebensmittel drin ist, das kann ich vermutlich dann, so einfach wäre es gerne, aber das kann ich von außen nicht sehen, oder?
Ja, genau. Und auch dazu, wie konzentriert es in bestimmten Lebensmittelgruppen vorkommt, gibt es relativ wenige Informationen noch. Deshalb arbeitet das Bundesamt für Risikobewertung gerade an einer Studie, die genau das untersucht, und die soll noch dieses Frühjahr rauskommen. Die haben hohe Konzentrationen vor allem ja, in Süßkram wie Donuts oder süßen Brotaufstrichen eben gefunden, aber auch in Säuglingsnahrung. Oh,
alles so furchtbar lecker, vielleicht bis auf die Säuglingsnahrung. Gibt es da überhaupt keine Regelung?
Ja, da wird dran gearbeitet. Also das Problem ist ja schon länger bekannt, aber die Forschung ist noch im Gange. Die EFSA, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die hat letztes Jahr eine Studie dazu rausgegeben. Und diese Studie war übrigens auch der Grund, warum das so eine heiße Diskussion in Italien war. In Deutschland ist das irgendwie verpufft. Jedenfalls hat die EFSA das Ganze der Europäischen Kommission vorgelegt und die will jetzt Grenzwerte festlegen. Ja, wo die liegen werden, das weiß man noch nicht und das wird auch alles vermutlich noch ein bisschen dauern.
So, dann haben wir die Zeit bis dahin. Was machen wir denn gerade jetzt? Ist ja nicht die beste Botschaft, wenn in der Margarine oder im Aufstrich oder in der Pizza, Pommes, Babynahrung, wenn da diese krebserregenden Stoffe drin sind.
Also die Experten, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, bitte keine Panik. Ja, die Stoffe bergen ein Risiko, aber platt gesagt, über die Straße gehen tut es auch. Also man kann Pflanzenfette nicht komplett meiden, soll man auch gar nicht. Die haben ja auch gute Eigenschaften. Tipp 1 ist bewusst einkaufen. Also man kann schon schauen, wo ist zum Beispiel Palmöl drin und das dann an unnötigen Stellen vielleicht meiden. Aber es lohnt auch einen Blick auf den Preis. Höherwertige Fette sind tendenziell teurer als minderwertige, meinen die. Und ja, eine gesunde Ernährung hilft sowieso. Wer mehr Süßes, Frittiertes und so weiter in sich reinstopft, der nimmt eben auch mehr solcher prozessierten Pflanzenöle auf. Mhm. Ja. Und nicht zuletzt, auch du kannst zu Hause beim Kochen selbst drauf achten. Also wenn du grillst und frittierst, dann kannst du durch die Hitze nämlich auch selbst mit unbelasteten Ölen diese Stoffe produzieren.
Oder einfach mal frittieren und grillen sein lassen zu dieser Jahreszeit und ein bisschen mehr auf den Gemüseteller packen, oder?
Ja, genau. Und ich würde außerdem sagen, aktiv informiert sein. Immer mal darauf achten, ja, was gibt es da so an neuen Informationen und vielleicht auch mal als Kunde bei den Herstellern nachfragen. Was ist denn bei euch da so drin? Weil die wollen ihre Produkte ja verkaufen, also haben wir als Konsumenten auch ein bisschen Macht. Und in Italien hat man das ja im letzten Jahr gesehen. Die Firmen reagieren auf diese Kritik. Und auch in Deutschland haben die großen Hersteller schon auf die Forschungsergebnisse reagiert, sagen die Experten. In Säuglingsfolgenahrung zum Beispiel, habe ich ja eben erwähnt, da stecken zwar immer noch zu viel Glycidylfettsäureester, so das komplizierte korrekte Wort, aber es war einfach mal mehr, es ist weniger geworden.
Eine italienische Supermarktkette möchte Palmöl aus Produkten ihrer eigenen Marke raushalten. Was das Gefährliche am Pflanzenfett Palmöl ist, wo es drin ist und wo wir es vermeiden können. Katrin Ohlendorf hat das Ganze mir kurz vor der Sendung erklärt. Das war die Donnerstagsausgabe der Redaktionskonferenz in dieser Woche. Diese Woche, Anke, ist alles neu. Es ja. gibt nämlich morgen eine Edition der Redaktionskonferenz und es wird auch in Zukunft so sein. Und alle, die Sendung 100 vermissen morgen, die wandert auf Sonntag 16 Uhr, seid auch nochmal gesagt, ne?
Genau. Schön. Normalerweise hätten wir jetzt Wochenende, haben wir jetzt aber
nicht
mehr.
Aber wir
haben
arbeiten
wir
gerne.
Freitag erst Wochenende, absolut. Ist aber auch völlig okay, machen wir sehr gerne.
Anke van der Weyer und Thilo Jahn wünschen schönen Abend, macht's gut. Tschüss.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.